Just today, for instance, I woke up to OpenAI having released a new model that can generate photorealistic video.
Gerade heute Morgen bin ich aufgewacht und erfahre, dass OpenAI, die führende Firma für künstliche Intelligenz, eine neue Software für extrem realistische Videofälschung veröffentlicht hat. Damit können Akteure gezielt digitale Desinformation betreiben. Künstliche Intelligenz wird die große Unbekannte bei Wahlen werden. Unsere Gegner sind hier klar im Vorteil, auch weil sie frei mit dieser Technologie experimentieren können. Deshalb ist es schwer abzusehen, was sie bei zukünftigen Wahlen anrichten werden. Auch Bots und Trolls sind in den sozialen Medien viel aktiver als jemals zuvor. Diejenigen, die unsere Wahlen verteidigen, die den Dialog in den sozialen Medien integrer machen, die haben gegen die Auswirkungen des schnellen technischen Wandels fast keine Chance, keine Zeit, dagegen anzukommen.
Rolf Frettheim war bis vor kurzem bei der NATO. Teil seiner Aufgabe war es, den modernen Informationskrieg abzuwehren. Digitale Desinformation aus autokratischen Staaten, die unsere Demokratie unterwandern wollen. Als ich mit ihm spreche im Frühjahr 2024, steht ein Superwahljahr an.
Rund die Hälfte aller Menschen auf der Welt hat 2024 gewählt. In der EU, in Großbritannien, den USA und Indien. In Deutschland finden in diesem und im nächsten Jahr Wahlen statt.
Yes, well, since yesterday when we debunked it, of course, this video continues to be spread on social media. Here it is.
Das sind Vorboten einer neuen Ära der Desinformation. Gefälschte Bilder werden sehr gefährlich, wenn es hierfür keine Regeln gibt, wie auch der Sender France 24 befürchtet.
This campaign ad posted by Elon Musk has over 136 million views. But it's actually a fake, made with artificial intelligence.
So if you criticize anything I say, you're both sexist and racist.
Dieses Video wurde von Elon Musk auf X verbreitet und es hat 136 Millionen Nutzer erreicht. Die Stimme von Kamala Harris wurde auf diesem Video durch KI gefälscht. Das Video gibt die Stimme und die Art, wie Kamala Harris spricht, gut wieder. Musk kennzeichnete nicht, dass es sich um eine KI-generierte Fälschung handelte. Nur einige Wochen vor der US-Wahl war KI eine große reale Gefahr für US-Wähler und Wählerinnen, in die Irre geführt zu werden, wie France 24 berichtet.
Unsere liberale Demokratie ist gefährdet. An vielen Stellen gewinnen Autokraten, illiberale Politiker und Populisten Wahlen. In den Niederlanden oder Italien. Aber auch in Deutschland hat die AfD bei den Landtagswahlen 2024 zugelegt.
In Thüringen wurde die AfD mit 32,8% stärkste Partei und in Sachsen und Brandenburg legte sie stark zu und kam auf Platz 2. Auch das neue Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, errang in allen drei Ländern aus dem Stand zweistellige Werte.
Populistische Parteien verbreiten ihre Ideen und Ideologien besonders stark über soziale Medien. Über die digitalen Plattformen wird zunehmend Hass verbreitet und spaltet so die Gesellschaft. Der politische Diskurs und damit die Debattenkultur ändert sich auch in Deutschland.
Computertechnologien wie künstliche Intelligenz kommen bei der Meinungsmanipulation und bei den digitalen Wahlkämpfen immer öfter zur Anwendung. Wir wollen im zweiten Teil der Podcast-Serie wissen, wie gefährlich das ist und welche Rolle künstliche Intelligenz bei der Verbreitung von Desinformationen tatsächlich spielt.
Trotz der Anstrengungen der Politik, digitale Propaganda besser zu regulieren, wie wir ja im ersten Teil gehört haben, scheint sich unsere Gesellschaft weiter zu polarisieren. Die sozialen Medien spielen hierbei eine wichtige Rolle. Technische Innovationen sind hier besonders eine Herausforderung für Nutzer und Nutzerinnen, die Politik und die Forschung. Die gute Botschaft ist, es gibt neben Regulierungen und Gesetzen auch weitere Lösungsansätze, um die Auswirkungen von Desinformation zu verringern.
Achtung, künstliche Fälschung. Wie gefährlich ist KI-generierte Propaganda für unsere Demokratie? Teil 2 des Böll-Spezial: Digitale Propaganda – Herausforderungen für unsere liberale Demokratie.
Zielgerichteter Hass wird zunehmend als strategisches Mittel eingesetzt, um Wahlen zu gewinnen. Während der letzten Bundestagswahl 2021 erreicht gezielte gestreute politische Desinformation über die Spitzenkandidatin Annalena Baerbock ein Millionenpublikum, wie eine Studie von Avas zeigt.
Denn die in den sozialen Medien verbreiteten Falschinformationen wurden dann von den analogen Medien aufgegriffen. Wie die Studie Deutschlands Desinformationsdilemma zeigt, 56% der Erwachsenen in Deutschland haben mindestens eine Falschnachricht über Annalena Baerbock gesehen. Wenn wir von etwa 60 Millionen Wählerinnen und Wählern ausgehen, sind das potenziell mehr als 30 Millionen Menschen. Die zielgerichtete Desinformation betraf zwar auch den Kanzlerkandidaten der CDU, Armin Laschet, doch bekam die geschlechtsspezifische Desinformation für die Spitzenkandidatin der Grünen und Außenministerin Annalena Baerbock eine erheblich größere Wucht. Schließlich standen am Anfang der Hasskampagne gegen die heutige Außenministerin auch gefakte Nacktbilder. Zu Beginn ihrer Kampagne fanden Forscher sie auf Telegram. Dort zirkulierten sie und machten die Gender-Komponente glasklar.
3 Jahre weiter haben sich die technischen Möglichkeiten, schnell und billig Desinformation zu erstellen und zu verbreitern, rasant weiterentwickelt. Inzwischen geht es nicht mehr nur um Bilder, sondern es geht um gefälschte Videosequenzen, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz von jedem verändert werden können. Expertinnen und Experten nennen solche Fälschungen Deepfakes. Ich will wissen, wie groß die Gefahr solcher Deepfakes ist und ob es bereits Beispiele gibt, wo solche computergenerierten Manipulationsversuche stattgefunden haben. Um das herauszufinden, treffe ich in Berlin einen Experten. Rolf Rettheim, er arbeitete jahrelang für die NATO Stratcom. Das NATO-Kompetenzzentrum für strategische Kommunikation ist darauf spezialisiert, digitale Propaganda abzuwehren.
My name is Rolf Rettheim. We are in Berlin.
Cool.
And we're talking about artificial intelligence.
Ja, wir sprechen über künstliche Intelligenz. Im Moment sehen wir die größte Herausforderung darin, dass sich dieser Bereich so schnell entwickelt, dass diejenigen, die die Wahlen verteidigen, die sich um die Integrität der Online-Konversation kümmern, keine Zeit haben, sich mit den neuesten Auswirkungen der neuen Technologie vertraut zu machen.
Nun sind wir ja in unruhigen Zeiten, in Kriegszeiten. Und wichtige Wahlen stehen uns bevor, als ich mit Rolf Rettheim in Berlin im Frühjahr 2024 spreche. Bis zur Europawahl sind es da noch 3 Monate. Auch die US-Wahlen liegen noch einige Monate in der Zukunft. Wie beurteilt er die Lage von einem Sicherheitsstandpunkt aus? Will ich von dem Desinformationsexperten wissen.
Can you give me an example of the sort of thing you're thinking about?
We saw the Slovakian election, for example.
Vor einigen Monaten ging ein Deepfake vor den Wahlen in der Slowakei durch die sozialen Medien. Ein Oppositionspolitiker wurden Lügen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz in einem gefälschten Video in den Mund gelegt. Das gefälschte und mit KI manipulierte Video wurde kurz vor der Wahl in den sozialen Medien ausgespielt. Der Oppositionspolitiker verlor die Wahl. Ob das Deepfake daran schuld ist, ist unklar. Hier fehlt es bislang an Forschung.
Desinformationskampagnen gibt es nicht erst seit den Deepfakes auf dem Markt sind. Man braucht nicht unbedingt KI für erfolgreiche Desinformationskampagnen. Oft werden echte Bilder oder Videos einfach nur aus dem Kontext gerissen. Ob es sich bei einem manipulativen Inhalt um ein Deepfake handelt oder um ein aus dem Zusammenhang gerissenes echtes Video, ist für die politische Botschaft unerheblich. KI ist aber ein weiteres digitales Tool im Werkzeugkasten und erleichtert es, manipulative Inhalte zu erstellen und zu verbreiten.
In the Slovak case, there was a fake video released about one of the candidates very shortly before the election.
In diesem slowakischen Fall wurde kurz vor der Wahl ein gefälschtes Video über einen der Kandidaten veröffentlicht. Dieses Deepfake wurde als politische Werbeanzeige auf den Social-Media-Plattformen geschaltet und wurde von den Plattformen nicht erkannt. Die Digitalplattformen wie beispielsweise Facebook reagierten erst dann, als sie von unabhängigen Faktenprüfern darauf aufmerksam gemacht wurden.
Wer für das durch künstliche Intelligenz gefälschte Wahlwerbevideo gezahlt hat, ist bisher ungeklärt. Die rechtsradikale Partei, die das Video verbreitet hat, steht Russland nahe. Das Beispiel aus der Slowakei zeigt aber, wie gefährlich ein Missbrauch von künstlicher Intelligenz werden kann, wenn sie im Kontext von Wahlwerbung gezielt missbraucht wird. Besonders bei bezahlter Wahlwerbung ist das regulatorische Umfeld besonders komplex, erläutert Fredheim, wie dieses slowakische Beispiel zeigt. Denn dieses Deepfakes wurde von einer populistischen Partei ausgespielt und als politische Wahlwerbung über die sozialen Medien verbreitet.
Hier kamen einige Probleme zusammen. Es geht um politische Wahlwerbung, die zwar gegen das Wahlgesetz verstößt, aber schwerer zu identifizieren ist, auch weil sie so kurz vor dem Wahltermin ausgespielt wurde. Das Beispiel zeigt eindrücklich, wie auf verschiedenen Ebenen Elemente zusammenwirken und so ein Raum von Desinformation entsteht. Besonders dann, wenn diese Akteure etwas kreativer vorgehen, können solche gravierenden Effekte entstehen, die dann Einfluss auf die Meinungsbildung haben. Genau wegen dieser Komplexität ist es heute umso schwerer, präzise vorherzusagen, in welche Richtung sich das entwickeln wird.
Um bestmöglich vorbereitet zu sein, versucht die Europäische Union besonders im Bereich politische digitale Werbung für KI schnell Lösungen zu finden. Das sei aber nicht so einfach.
Ich denke, die Herausforderungen im digitalen Raum liegen auch daran, dass dieser Raum inzwischen vom Logarithmus der Unternehmen kuratiert wird. Der algorithmisch kuratierte digitale Raum bestimmt immer mehr, welche Inhalte ich sehe, von denen ein Computersystem denkt, dass diese Inhalte mich interessieren könnten. Oder der Werbekunde bezahlt dafür, dass ich diese Werbeinhalte über eine Anzeige in meinem Social Media Feed sehe. Durch dieses digitale Werbesystem ist es heute möglich, Inhalte in die Feeds der Menschen einzuschleusen, und das für eine bestimmte, genau ausgesuchte Zielgruppe. Man ist heute in der Lage, die Zielgruppen so genau zu identifizieren, dass man vorhersagen kann, wie sie auf das Material reagieren wird, das ihnen gezeigt wird.
Diese Form der zielgerichteten digitalen Werbung nennt man Micro-Targeting. Aber was hat das für Folgen für uns als Nutzerinnen und Nutzer, will ich von Fredheim wissen. Denn eine gemeinsame Medienöffentlichkeit mit einer gleichen digitalen Wirklichkeit sei inzwischen zerschlagen und fragmentiert, meint Fredheim.
Aber die ganze algorithmisch kuratierte Umgebung bedeutet, dass wir nicht mehr nur in derselben Realität leben. Wenn ich auf Twitter gehe, geht es nur noch um künstliche Intelligenz, kurz KI und den Krieg in der Ukraine. Und ich nehme an, dass Ihr Social Media Feed anders aussieht, was bedeutet, dass wir auf einer gewissen Ebene kein gemeinsames gesellschaftliches Gespür dafür haben, was für uns heute die wichtigste, die relevanteste Nachricht ist.
Aber genau diese zunehmend digital fragmentierte Wirklichkeit birgt Gefahren.
Denn für die Konsensbildung in unserer modernen Demokratie benötigen wir ein solides Fundament einer gemeinsamen Meinungsbildung, die auf gültigen Tatsachen und belegbaren Wirklichkeiten basiert, die sich auf sinnvolle und logische Einordnung stützt. Nur so lassen sich politische Kompromisse in unserer modernen Demokratie finden und durchsetzen. Dabei wird klar, dass Qualitätsjournalismus, also professioneller Journalismus, der faktenbasiert arbeitet, unabdingbar ist. Denn nur mit seriösen, vertrauenswürdigen Medienangeboten kann eine Grundlage für den faktenbasierten Diskurs geschaffen werden. Deshalb sollten sie zwingend auf den Social-Media-Plattformen vertreten sein.
Also ich halte künstliche Intelligenz und die damit produzierten Inhalte nicht besonders für gefährlich. Mein Name ist Andreas Jungherr, ich bin Professor für Politikwissenschaft, insbesondere digitale Transformation an der Universität Bamberg.
Warum sieht er KI für ungefährlich?
Einfach, weil wir ohnehin viel kommunizieren und gerade auch eben in der politischen Kommunikation oder halt auch eben gerade in der gerichteten Auslandskommunikation, gerade in geopolitischen Konfliktfällen, Ehrlichkeit ja sowieso nicht das primäre Ziel ist. Also, dass wir es hier ohnehin eben auch in einer Umgebung zu tun haben, wo unter Umständen Kommunikation zumindest mal bewusst designt wurde und in anderen Fällen auch tatsächlich bewusst mit Falschdarstellungen gearbeitet wird.
Sicherlich stirbt die Wahrheit in Zeiten des Krieges zuerst. Jungherr blickt sehr skeptisch auf die politische Kommunikation. Lügen in der Politik sei halt mehr üblich, wie er ernüchternd resümiert. Und KI wäre da nur ein neues, gutes Werkzeug. Aber stellt die künstliche Intelligenz und ihre Möglichkeiten Bild und Ton Inhalte sekundenschnell künstlich zu generieren, keine neue, größere Gefahr dar?
Die Nutzung von künstlicher Intelligenz in diesem Bereich zum Erstellen von fotorealistischen, also sehr täuschenden Inhalten, halte ich jetzt hier für nicht besonders gefährlich, einfach weil sie aktuell noch nicht besonders weit entwickelt ist.
Anders als der NATO-Experte Frettheim hält Jungherr die Technik einfach noch nicht für gut genug, um die Menschen nachhaltig zu täuschen. Kann Professor Jungherr Beispiele nennen aus dem deutschen Wahlkampf, die seine These belegen?
Wenn wir jetzt dann aber eben gerade im Wahlkampf geht es ja auch darum, dass sie gerade für die Parteien Menschen erreichen, die eben nicht politisch aktiv sind, die nicht besonders politisch interessiert sind und dementsprechend auch begrenzt informiert sind. Da wäre dann natürlich sicherlich zu erwarten, dass eine Inkonsistenz auf der inhaltlichen Ebene etwas viel wäre, von denen zu erwarten, zu identifizieren. Aber auch da haben wir es ja dann damit zu tun, dass gerade, wenn Sie jetzt an Bilder denken, wenn Sie jetzt an den KI-generierten Wahlkampfspot der AfD in Brandenburg denken, das ist ja immer noch identifizierbar in der Ästhetik als KI-generiertes Material.
Jungherr sieht in der künstlichen Intelligenz vor allem ein gutes Instrument, um politische Inhalte besser für ein größeres Publikum in den sozialen Medien auszuarbeiten, zu erklären und somit zugänglicher zu machen. So könnte KI auch dafür sorgen, umfängliche Parteiprogramme verständlicher umzubrechen und auszuarbeiten. Interaktive Tools wie Chaträume könnten helfen, dass sich Bürgerinnen und Bürger, die kein großes politisches Vorwissen haben, so besser über die Parteien und deren Visionen und Inhalte informieren könnten.
Also ich sehe eine eindeutige Chance in KI für Parteien und Politikerinnen und Politiker, Inhalte attraktiver zu machen. Also wenn wir darüber nachdenken und sagen, dass das ein großes Problem, was wir aktuell haben, eben der Kontakt von Politikern und Politikerinnen und Politikern mit ihren Bürgern ist. Wenn wir darüber nachdenken, dass es ein riesiges Problem ist, von Parteien Menschen zu erreichen, die eben politisch nicht interessiert sind, die halt eben auf Kanälen unterwegs sind, wo man jetzt primär jetzt nicht die Heute-Sendung erwartet, dann kann KI dabei natürlich halt helfen, Inhalte zu produzieren, Inhalte eben zu schaffen, die dort dann geteilt werden und sichtbar gemacht werden. Und das, was dann Parteien dabei hilft, diese Aufgabe zu erfüllen, Politik attraktiv aufzuarbeiten, das finde ich ist erstmal ein Gewinn.
Professor Junge hat dazu in den USA gerade eine spannende Studie gemacht,
wo wir tatsächlich repräsentativ Bürgerinnen und Bürger gefragt haben, wie denken sie eben über unterschiedliche Nutzungen der KI in Kampagnen nach.
Und tatsächlich wird KI doch von den meisten Bürgern noch sehr skeptisch eingeordnet, wie seine repräsentative Studie zur künstlichen Intelligenz zeigt.
Und da haben wir 15 unterschiedliche Nutzungsarten untersucht. Und das, was wir da tatsächlich sehen, dass sich dort eben, sagen wir mal, direkt täuschende Nutzung der KI eben sehr, sehr negativ und darauf auch sehr ablehnend und auch eben mit Sorge reagiert wird. Das ist deutlich anders als jetzt eben die Nutzung von KI zum Fundraisen oder um Sharepics zu generieren. Aber generell sehen wir, dass die meisten KI-Nutzungen bei den meisten Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich negativ gesehen werden. Also tatsächlich ist eine hohe Skepsis gegenüber den Werkzeugen oder also KI als Werkzeug in Kampagnen. KI wird dann auch, wenn sie die dann offen antworten lassen, wird dann auch häufig in Verbindung gebracht mit Manipulationen, mit Jobverlust.
Doch überraschenderweise wird denjenigen Parteien, die KI-Deepfakes und Täuschungen in ihrer Kampagne nutzen, das am Ende nicht angekreidet.
Das, was wir dort dann halt eben sehen, ist, dass da eine negative Ladung mit dabei ist. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir sehen, dass Parteien, denen das dann zugeschrieben wird, KI auch zur Täuschung genutzt zu haben, nicht abgestraft werden.
Um Manipulationen entgegenzuwirken, wurde in der europäischen KI-Verordnung eine Kennzeichnungspflicht für KI-erstellte Inhalte festgelegt. Sie gilt ab 2026.
Man kann hoffen, dass es eine gut gemeinte Regulierung war. Allerdings ist es eine Frage, wie weit diese Regulierung eben, sagen wir mal, wirklichkeitsnah ist. Natürlich kann ich bei der Nutzung von zentralen bildgenerierenden Verfahren oder zentralen Diensten, kann ich da halt draufschauen und kann die halt eben zu einer Kennzeichnung zwingen. Aber wenn Sie jetzt halt drüber nachdenken, Sie haben einen Freiwilligen irgendeiner Kampagne, der oder die sitzt bei sich im Keller, hat ein Open-Source-Modell, was bei sich auf dem Rechner läuft, und generiert dann darüber halt Bilder, dann wird das wahrscheinlich auch nicht gelabelt.
Professor Jungherr wirft zu Recht die Frage auf, wie wirkungsvoll kann solch eine Regulierung sein? Würden Akteure, die bereit sind, Inhalte mit KI zu fälschen, darauf achten, Videos oder O-Töne als solche kenntlich zu machen? Wo stehen wir also beim Thema KI-Deepfake in der politischen Kampagne? Am Rande eines Branchentreffs in Berlin-Mitte habe ich die Gelegenheit, mit einem Insider zu sprechen. Er arbeitet als Digital Campaigner. Vom Veranstaltungsort, einem schicken Hotel in Berlin, ist es nicht weit zum Berliner Regierungsviertel. Der digitale PR-Profi bat mich jedoch, seinen Namen nicht zu nennen. Schließlich sei die Branche klein und man sehe es nicht so gerne, wenn Insiderwissen geteilt würde. Mich interessiert aber in erster Linie, wo denn nach seiner Ansicht die KI-Technik inzwischen stehe. Ist es möglich, relativ einfach gut gemachte Deepfakes herzustellen?
Sorry? The artificial intelligence, this picture you just saw is really powerful.
Yeah.
So it's really like everybody can do it and...
Man braucht ein paar Computerskills, muss in der Lage sein, eine Software einzurichten, aber es gibt auch digitale Werkzeuge, die sehr benutzerfreundlich sind und für die man 10, 15, vielleicht 20 Dollar im Monat bezahlt.
Die künstliche Intelligenz auf dem Bild, das Sie gerade gezeigt haben, ist ziemlich wirkmächtig, oder? Kann das jeder einfach so machen?
You need some technical skill.
Es gibt eine Menge neuer Technologien. Viele Leute fangen an, sich darauf zu spezialisieren. Nicht nur, weil sie vielleicht für die Politik wertvoll ist, sondern auch für den kommerziellen Videobereich, also für Filme oder in der Werbung.
Aber wo findet KI heute schon starke Anwendung?
Let's say Armin needs to make a video, he forgot to take it.
Sagen wir mal, Sie haben vergessen, bei einem Event ein Video zu drehen, und jetzt kann die KI das virtuell nachstellen, schnell ein Deepfake generieren. Zum Beispiel, um den Eindruck zu erwecken, dass wirklich viele Leute zu meiner Konferenz gekommen sind. Ich habe solche Deepfakes-Videos von Konferenzen gesehen. Es sieht so perfekt aus. Es kann so weit gehen, dass die Leute sich fragen, wo hat die Konferenz eigentlich stattgefunden? Ich kenne die Location ja gar nicht.
Gibt es denn besonders ein Deepfake-Risiko für politische Kampagnen, wenn wir Wählerinnen und Wähler so digital eine Realität vorgaukeln, die gar nicht existiert? Der junge Mann, der bereits viele politische Wahlkampagnen im asiatischen Raum gemacht hat, kommt nun doch ins Grübeln. Ich frage ihn, wie gefährlich das doch für die Stabilität einer Demokratie ist.
Auf jeden Fall. Was glaubst du? Was ist noch wahr?
Wenn man viel Geld verwendet in der Wahlkampagne, kann es doch einen Effekt haben. Könnte es doch ein Gamechanger werden, will ich von den Kampagnenexperten wissen.
Dedicate a lot of money to it, then you can really do, make an effect on campaigns, definitely. But that will change the game, right?
Er nickt. Und er gibt mir ein Beispiel von einem Cheapfake-Video. Das sind Videos, die nicht mit generativer KI, sondern mit herkömmlichen Werkzeugen wie zum Beispiel Photoshop gefälscht wurden.
You know, I'll give you an example. In 2016, there was this one video.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Im Jahr 2016 gab es dieses eine Cheapfake-Video. Dort sieht man eine Frau, die von hinten wie Hillary Clinton aussah. Sie trug die gleiche Brille und stand vor einem Lieferwagen, zitterte etwas und fiel einfach hin. Die Passanten kamen, halfen ihr auf und verfrachteten sie in einen Van. Das Video verbreitete sich im Internet unter der Prämisse, oh, schaut, Hillary ist krank. Und obwohl das keine große Nachricht war, obwohl das wahrscheinlich nicht 54 Millionen US-Wähler und Wählerinnen am Ende beeinflusst hat, aber selbst wenn es sich nur auf 5.000 in einem Wahlkreis ausgewirkt hat, ist es wichtig, oder?
Er zeigt mir ein Bild mit Kamala Harris mit einer chinesischen Uniform. Harris wird hier als eine treue Söldnerin Chinas dargestellt.
This is obviously fake.
Yeah.
Right? We know that this is Gen AI.
Und ich zeige Ihnen ein Bild. Mal sehen, ob ich dieses Bild auf meinem Handy habe oder das andere, das Elon Musk neulich getwittert hat. Dieses hier.
Der Kampagnenexperte ist besorgt. Wie geht das alles weiter? Und er fragt sich, ist das alles also in Ordnung? Ist das nicht in Ordnung? Wer weiß das schon? Wo ist die Grenze? Wo hört es auf?
It's political messaging, right? So is this okay? Is this not okay? Who knows?
Where is the border?
Where does it stop?
Im deutschen Parlament macht man sich schon seit längeren Gedanken, wie man der Herausforderung der KI begegnen kann.
Ja, ich bin Tabea Rössner. Wir sitzen im Deutschen Bundestag in meinem Büro. Ich bin die Ausschussvorsitzende des Digitalausschusses und seit 2009 bereits mache ich Medienpolitik.
Auch die Bundestagsabgeordnete Rössner treibt die Wirkmacht der KI um.
Aber gerade mit künstlicher Intelligenz kann natürlich Desinformation noch viel besser gestaltet werden. Ja, es ist sehr einfach, irgendwelche Fake-Videos zu produzieren und damit den Anschein zu erwecken, das seien richtige Nachrichten. Und deshalb ist es natürlich wichtig, dass es natürlich erkennbar ist, dass es Kennzeichnungspflichten gibt, dass dagegen vorgegangen wird, wenn eben nicht gekennzeichnet wird. Und wir sehen natürlich gerade mit der KI-Verordnung nochmal ein weiteres Regelungsinstrument, das jetzt auch gerade erst in die Umsetzung, ne, wir müssen das Umsetzungsgesetz auf nationaler Ebene noch auf den Weg bringen.
Nach Ansicht der Abgeordneten reicht das aber nicht aus, weil auch viele KI-gefakte Videos unerkannt in den sozialen Medien kursieren. Nicht immer gelingt es Journalisten und Faktencheckern, auf Deepfakes aufmerksam zu werden. Deswegen setzt Rössner bei der Präsentation auch auf ein weiteres Element der Vorbeugung, Medienkompetenz.
Ja, Deepfake-Videos und KI-generierte Desinformation ist eine große Gefahr und es ist ja immer schwerer zu erkennen, ob das sich jetzt um eine wahre, um ein wahres Video, ein echtes Video oder ein manipuliertes Video handelt. Und deshalb nimmt das zukünftig natürlich zu. Und deshalb ist ja die Frage, wie können wir verhindern, dass es so eine große Verbreitung gibt? Wie können wir aber auch, und dazu gehört natürlich viel Medienkompetenz, die Menschen auch bestärken, ne, kritischer hinzugucken, auch zu hinterfragen, dass nicht alles wahr ist, was ich als Bewegtbild über den Bildschirm sehe der Forschung.
Rössner erklärt deutlich, wie man in Deutschland der Herausforderung von KI-generierten Inhalten begegnen möchte.
Der Dreiklang, ne? Einerseits Regeln dafür zu finden, und einige sind im Ansatz jetzt da bei der KI-Verordnung, und das andere ist halt wirklich auch mehr Awareness in der Bevölkerung dafür zu haben. Und letztlich geht es darum, dass wir auch was gegenhalten müssen. Also das heißt zum Beispiel qualitativ hochwertige Medien, die auch als vertrauenswürdige Quellen gelten, zu stärken. Ja? Und wir reden die ganze Zeit über Presseförderung und andere Dinge, die im Moment noch nicht auf den Weg gekommen sind, aber qualitativ hochwertige Medien, die sich auch damit auseinandersetzen, die einordnen können, die das richtig stellen können, die müssen zukünftig auch finanziert werden. Und darum müssen wir uns ganz stark kümmern.
Bis diese Regeln alle greifen, bis hochwertige Medien ausreichend finanziert sind, bis die Kompetenz der Bevölkerung in diesem Bereich gestiegen ist, wird noch einige Zeit vergehen. Währenddessen entwickelt sich die KI-Tools immer schneller und schneller weiter. In Berlin wird jetzt dran gearbeitet, KI-Fälschungen aufzudecken.
Es gibt unterschiedliche Tools, künstliche Intelligenz, die uns dabei helfen kann, auch falsche Informationen zu identifizieren.
Das sagt Dr. Vera Schmidt. Sie jagt mit Hilfe von KI gefälschte Inhalte im Netz.
Ich kann das gerne mal pro Modalität ein bisschen skizzieren. Eine Modalität ist quasi entweder ein Audiofile oder ein Bild oder ein Textinhalt. Und bei der Bilderkennung läuft das so ab, dass man sich wirklich auf Pixel-Ebene das Bild anschaut und schaut, ob da zum Beispiel die Pixel synthetisch generiert sind, ob logische Fehler sich im Bild befinden, wie zum Beispiel ein Mensch hat 7 Finger oder 13, was unwahrscheinlich ist, auf solche Details achtet oder auch schaut, ob zum Beispiel die Übergänge zwischen den Pixeln nicht ganz so natürlich sind oder nicht ganz so glatt gehen, was wir Menschen mit bloßem Auge kaum noch erkennen.
Das heißt, so könnte man erkennen, ist es ein künstlich gemachtes Bild oder ein natürlich aufgenommenes Bild.
Genau. Und vor allem, man kann auch erkennen, ob Teile im Bild zum Beispiel synthetisch generiert sind oder auch reingeschnitten wurden, um auch zum Beispiel die sogenannten Cheap Fakes zu erkennen.
Das heißt,
KI macht die Fälschung und Sie nutzen KI, um die Fälschung zu entdecken?
Ja, das ist ein verrücktes Wettrennen, wo wir die Entdecker quasi stark im Nachteil sind, weil wir einmal viel weniger Ressourcen haben, weil es viel schwieriger ist, Fälschung zu entdecken als zu generieren. Und vor allem, weil die KI-Modelle immer besser werden. Also das ist ein bisschen ungleichgewichtiges Wettrennen. Wir nennen das immer Katz-und-Maus-Spiel, wo wir die Maus sind. Was natürlich schwierig ist, ja.
Sicher ist, dass KI-Tools immer besser und günstiger werden. Damit werden sie ein neues Werkzeug, um zunehmend manipulative Inhalte zu erstellen und auch zu verbreiten. Diese werden auch beim digitalen Wahlkampf zum Einsatz kommen. Doch werden die Gesetze gut genug und früh genug greifen? Vielleicht werden die Menschen in Zukunft für digitale Desinformation sensibilisiert und schauen genauer hin und entwickeln eine digitale Medienkompetenz. Gepaart mit politischer Bildung und einer starken und qualitativ hochwertigen Medienlandschaft könnten wir so der Herausforderung der digitalen Propaganda in Zukunft besser begegnen. Das war der zweite Teil der Böll-Spezial-Podcast-Serie der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir wollten wissen, welche Rolle künstliche Intelligenz für die Erstellung von Desinformation spielt.
Wir hoffen, dass er euch Anregungen bietet zum Thema digitale Propaganda und zur Frage, wie Meinungsbildung im Netz funktioniert und verbessert werden könnte. Diesen und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf unserer Webseite unter www.böll.de/podcasts. Bewertet unseren Podcast gerne und schreibt für uns Feedback und Anregungen unter podcast@böll.de. Autor des Podcasts ist Peter Kreisler, Produktion Monobeat, Redaktion Heinrich-Böll-Stiftung, Musik Zoe Keating.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.